So, wir machen weiter. Ich wünsche euch noch viel Kraft für die nächsten beiden Vorträge und hoffe, ihr könnt überhaupt noch. Also wenn bei den ersten die Sinne schwinden, dann hebt bitte die Hände. Ich bin gebeten worden, nochmal den Fahrplan aufzulegen, auch wegen den Überschriften. Also die erste Überschrift war ohne Glauben unmöglich, die zweite der gläubige Abraham. Wir machen jetzt weiter mit dem Lebensbild von Martin Luther. Und dann folgt heute Abend noch der Überblick über den Propheten Habakuk. Wie schon gewohnt kommen erst wieder die Fragen, auf die ihr schon sehr gespannt seid. Und jetzt können wir ja wieder die Folie nehmen. Es geht los. Frage 21. Was heißt Bethanien übersetzt? A. Brothaus, B. Haus des Elends oder C. Haus Gottes? Frage 21. Was heißt Bethanien übersetzt? Brothaus A, B. Haus des Elends, C. Haus Gottes. Jetzt wäre es nett, wenn das hier irgendwie weiterginge. Geht nicht. Was? Naja, aber ich dachte, der sucht automatisch die nächste. Freunde, das ist Sabotage. Frage 22. Auch Kinder. Wer kann mir helfen? Also, vergesst es einfach. Wir machen von meinem schlauen Papier weiter. Die alte, beliebte Modus. Frage 22. Wie viele Wasserkrüge waren in Kana aufgestellt? A, 6, B, 7, C, 10. Wie viele Wasserkrüge waren in Kana aufgestellt? A, 6, B, 7, C, 10. Dritte Frage, 23. Wie lange stand das Wasser der Flut? Wer sich schon mal mit der Sinnflut beschäftigt hat, gibt es drei Phasen. Eine Phase, die ist zeitlich genau beschrieben. Da stieg das Wasser, dann stand das Wasser, dann ließ das Wasser nach. Mich interessiert die Phase 2. Wie lange stand das Wasser? A, 40 Tage, B, 120 Tage oder C, 150 Tage? Frage 24. Wer wurde von Noah verflucht? A, Sem, B, Ham, C, Kanaan. Wer wurde von Noah verflucht? A, Sem, B, Ham, C, Kanaan. Frage 25. Wie viele Kapitel hat der Prophet Hesekiel? A, 48, B, 52 oder C, 56? Wie viele Kapitel hat der Prophet Hesekiel? A, 48, B, 52 oder C, 56? Frage 26. Ich girrte wie eine Taube. Wer sagt das? A, Jesaja, B, Jeremia oder C, Hiskia? Ich girrte oder ich jammerte wie eine Taube. Wer sagt das? A. Jesaja, B. Jeremia, C. Hiskia. Frage 27. Wer ist der größte von Frauen Geborene? A. Johannes der Täufer, B. Elia, C. Paulus. Wer ist der größte von Frauen Geborene? A. Johannes der Täufer, B. Elia, C. Paulus. Frage 28. Da schäme ich mich fast für. Wie viele Bücher schrieb Johannes? A4, B5, C8. Wie viele Bücher schrieb Johannes? A4, B5, C8. 29. Frage, das meine ich wörtlich. Wer hat den Römerbrief geschrieben? Also es gibt einen Satz im Römerbrief, da steht ich, der ich diesen Brief geschrieben habe. A. Paulus, B. Tertius und C. Quartus. Frage 30. Womit? Auf jeden Fall. Eine beliebte Frage. Wer hat den Römerbrief geschrieben? A. Paulus, B. Tertius, C. Quartus. Frage 30. Womit wurde das neue Jerusalem gemessen? A. Einer goldenen Elle mit einem goldenen Rohr. B. Oder mit einem goldenen Maß. C. Womit wurde das neue Jerusalem gemessen? A. Goldene Elle. B. Goldenes Rohr. C. Goldenes Maß. Alles klar? Ich sehe, dass einige schon aufgegeben haben, oder? Nee. Die Lösungen. Was heißt Bethanien übersetzt? Brothaus, Haus des Elends oder Haus Gottes? Na? Haus des Elends. B. Wie viele Wasserkrüge? 6. A. Wie lange stand das Wasser der Flut? Na? Das ist falsch. 150 Tage. Gott ist immer sehr gründlich, auch in seinem Gericht. Frage 24. Wer wurde von Noah verflucht? Sem, Ham oder Kanaan? Wer? Kanaan. Warum? Das ist die Frage, die ich Noah am Himmel stellen werde. Ich kann es nicht verstehen. Kanaan hatte überhaupt nichts damit zu tun. Und er wird verflucht. Das ist doch eigentlich schade, oder? Frage 25. Wie viele Kapitel hat der Prophet Hesekiel? A, 48. Ich girrte wie eine Taube. Wer sagt das? Frage 26. Schriftgelehrten nach vorne. C, Hiskia. Frage 27. Wer ist der größte von Frauen geborene? 1,96. Nein. Johannes der Täufer. Wie viele Bücher schrieb Johannes? Ist natürlich B, 5. Wer hat den Römerbrief geschrieben? Nein, Tertius, B. An dieser Frage erlaubt mir bitte eine kleine Fußnote, die mir eine unbändige Freude bereitet, wie so vieles. Ich bin mal auf den Trichter gekommen, als ich das gelesen habe mit dem Tertius, habe da mal in der Bibel gesucht. Es gibt in der Bibel noch einen Quartus. Es gibt einen Quintus und es gibt einen Sekundus. Wisst ihr, was es nicht gibt in der Bibel, die nicht erwähnt wird? Primus. Und das ist doch schön. Also Gott sorgt irgendwie mit solchen Kleinigkeiten dafür, dass er immer deutlich macht, also ich bin Primus und es gibt keinen Menschen, der in der Bibel den Namen Primus trägt. Deswegen können wir uns immer gut merken, wir sind maximal der Zweite, der Dritte, der Vierte oder der Fünfte, aber wir sind niemals der Erste. Und dann gibt es einen dritten Johannesbrief und da kommt plötzlich im Griechischen vor, aber da gibt es jemand, das ist nämlich der Diotrephes, der möchte gerne Primus sein, der möchte gerne der Erste sein. Und das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das gibt es überhaupt nicht in der christlichen Gemeinde, dass jemand der Primus ist. Deswegen sei mit Quintus zufrieden. Frage 10. Womit wurde das neue Jerusalem gemessen? Goldene Elle, goldenes Rohr, goldenes Maß. Freunde, ihr wirkt etwas schläfrig. Also, die richtige Antwort ist B, das goldene Rohr. Christiane, hast du richtig? So, wir wollen jetzt weitermachen. Und ich möchte gerne, oder ich nehme mir dieses Privileg, jetzt mal eine Dreiviertelstunde etwas zu euch zu sagen über einen Mann aus der Kirchengeschichte. Und ich muss euch einfach sagen, wie ich dazu komme. Also wenn ich früher hätte Fächer in der Schule abwählen können, hätte ich Geschichte abgewählt. Es hat mich nicht interessiert. Und ich hatte auch einen Horror vor Museen und alles das, was mit früher zu tun hat. Das hat sich gewandelt, als ich ein Buch las von Stefan Zweig, das heißt Sternstunden der Menschheit. Das ist ein Taschenbuch, da braucht man 1,5 Stunden für. Es ist überhaupt kein Christ, aber es ist ein genialer Schriftsteller. Und er hat in diesem Buch, ich glaube 15 oder 18 Ereignisse aus der Geschichte aufgeschrieben, so spannend formuliert, was früher an großen Ereignissen passiert ist. Unter anderem beschreibt er die Entstehung des Messias von Georg Friedrich Händel. Und ich habe das nicht gewusst. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Ich habe es mir sicherheitshalber nochmal gekauft, falls ich eins verliere. Und da hat sich mir irgendwie eine neue Welt aufgetan. Dann kam die Zeit auf, wo der CLV anfing, Biografien herauszugeben. Und die Biografie, die mich am meisten beeindruckt hat, war die von Chapman. Chapman, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Biografie, gibt es noch. Darby hat mal über ihn gesagt, er lebt das, was ich lehre. Und da merkte man, also in der Geschichte haben Leute gelebt, die sehr bemerkenswert waren. Und wir dürfen von ihnen lernen. Und als ich jetzt über Glauben nachdachte, dann kam das wieder alles so hoch bei mir und ich dachte, wir können Luther einfach nicht übergehen. Es gibt Leute in der Geschichte, die hat Gott gegeben und die haben Erstaunliches geleistet, wirklich auch mit Gottes Hilfe. Und wir können auch aus so einem Leben Dinge lernen für uns. Wir können aus dem Versagen lernen, wir können aus dem Guten lernen. Es geht mir überhaupt nicht darum, hier jemanden zu glorifizieren. Aber ich meine, der Andreas Fett, der hat mal gesagt, wir wären alles so geistliche Fruchtzwerge. Und da fühle ich mich einfach eingeschlossen. Und ich finde es dann immer so arrogant, über andere wie Luther zu sagen, ja, der hat auch die Fehler gehabt und was der über die Juden gesagt hat und was er darüber gesagt hat. Da sage ich immer, liebe Freunde, gucken wir mal in den Spiegel, was wir alles so geschafft haben bis jetzt und was es für Leute vor uns gegeben hat, was sie wirklich geleistet haben, auch wirklich mit der Hilfe des Herrn. Und ich möchte gerne euch einen Abriss geben über sein Leben. Ich möchte als zweites aus seinen Briefen und aus seinem Schriftwechsel einfach mal zitieren. Es gab ein Buch über Martin Luther. Ich habe es jetzt verzweifelt gesucht, weil ich dachte, ich könnte es mitbringen. Es gibt es offenbar nicht mehr. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wieder aufgelegt wird. Das ist dieses Buch von Fausel, das ist eine Luther-Biografie, sein Leben und sein Werk. Und das Beeindruckende an der Biografie ist, dass die bestimmt zu 70% nur aus Zitaten von Luther selbst besteht. Und das Geniale ist ja, dass man gerade damals, als Luther gelebt hat, hat man ja alles aufgeschrieben, weil man in der Lage war, plötzlich zu drucken. Das heißt, jeder Brief, viele Schriftwechsel, Tischreden, alles wurde mitgeschrieben. Und so ist Luthers, auch sein schriftliches Werk, bestens dokumentiert. Und ich traue ja oft Biografien nicht, wenn man so denkt, dass manche Sachen so glorifiziert und zurechtgebogen werden. Aber wenn man das liest, da liest man das, was Luther selbst geschrieben hat. Zu den unterschiedlichsten Themen. Hier ist sein Brief abgedruckt, den er an seinen Sohn Hänschen geschrieben hat. Er war also wirklich auch ein Familienmensch. Seine ganzen theologischen Dispute sind abgedruckt, auch da, wo er weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Und dann kann man das lesen, man kann es bewerten, man kann sagen, okay, das ist ein Mann, der mich wirklich motiviert. Überhaupt mal zum Thema Kirchengeschichte. Wir leben übrigens in einem Land, wo wir hervorragende Einrichtungen haben, wo man sich mal informieren kann über Geschichte. Also ich lade euch auch wirklich mal ein, in ein gutes Museum zu gehen. Ich war neulich in Berlin im Jüdischen Museum. Das ist eigentlich ein Muss für jeden. Das hat mich so beeindruckt, wie das Judentum sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt und wie man versucht hat, in diesem Museum die Geschichte der Juden deutlich zu machen. Und da hat der Liebeskind, der hat ja dieses Museum entworfen, eine geniale Idee gehabt. Der hat gesagt, jetzt kommt ein Zuschauer, der kommt einfach von draußen, von der Straße rein in das Museum. Und ich will jetzt den Zuschauer klar machen, wie ein Jude sich gefühlt hat auf dem Weg in die Gaskammer. Wie mache ich das? Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat einen Raum geschaffen, wo nichts gerade ist. Du wirst reingeführt in ein Zimmer, der Fußboden ist leicht schräg, die Decke ist schräg, die Wände sind schräg, alles ist schräg. Und dann führt man immer so Besuchergruppen da rein Und dann macht man die Tür zu und man lässt die einfach mal eine Minute drinnen stehen. Und wenn du drinnen stehst eine ganze Weile, hast du überhaupt keinen Halt mehr. Es ist so unheimlich, so unangenehm, dass du sehnlich auf den Moment wartest, wo die Tür aufgeht und du überhaupt wieder eine Orientierung hast. Weil du weißt ja gar nicht, ist das jetzt wirklich schräg, ist es gerade, du kannst dich nicht orientieren, du hast überhaupt keinen normalen Null, was eigentlich los ist. Und da dachte ich, das ist sehr gut gemacht. Wie kommt man auf so eine Idee, Dinge auch mal erlebbar zu machen? Also erlebbar, natürlich ansatzweise. Habt ihr schon mal was von Henry Martin gehört? Es gibt eine wunderbare Biografie im Daniel Verlag erschienen, wird zurzeit verramscht für 2,90 Euro. Es tut mir regelrecht weh. Es gab einen Missionar, Henry Martin, der ist nur 32 Jahre alt geworden. Und er hat in seinen 32 Jahren 3 Übersetzungen des Neuen Testaments in die persische Sprache erledigt für unsere Freunde aus Iran. Er war der Vater der modernen Mission und auf seinem Werk haben alle anderen Missionare aufgebaut, die später in diese Gegend gekommen sind, nach Persien. Der Mann hat so ein beeindruckendes Leben gelebt. Und der war kränklich, der war einfach zu nichts zu gebrauchen, der war schwach. Und trotzdem begibt er sich auf eine Seereise und die war damals ja nicht mit Balkon und Leveldeck und noch mit einer Wasserrutsche, sondern der hat einfach nur 8 Wochen gekotzt auf dem Schiff, bis er endlich da ankam, wo er hinkommen wollte. Und dann hat er gesagt, Herr, ich weiß ganz genau, ich lebe hier nicht mehr lange, aber bis ich hier hell für dich verbrenne, will ich noch irgendwas Vernünftiges zustande bringen. Und dann hat er in großer Schwachheit die Bibel übersetzt in das Persische und in noch 2 andere Sprachen. Arabisch, Persisch und Urdu. Ja. Ja, der war in Persien und in Indien. Es ist einfach nur ein Hammer. Und mit 32 beendet Gott sein Leben. Und was hinterlässt er für ein Werk? Was sind das für Leute, auf die wir aufbauen, auf denen wir eigentlich stehen? Die ganzen Missionsgesellschaften, die heute davon profitieren. Das fasziniert mich. Und ich finde, das motiviert auch. Und deswegen mein Versuch, euch mal ein bisschen Geschichte beizubringen. Jetzt hätte ich gerne mal den Technikmenschen hier. Also ich sehe hier nichts auf meinem Bildschirm. Ich kann weitermachen. Okay, dann machen wir das so. Also ein kurzer Abriss über Martin Luther. Das müsst ihr euch einfach, ein paar Sachen muss man wissen. Er wird am 10. November 1483 geboren, natürlich in Ostdeutschland, in Eisleben. Wir hatten mal eine Menge Spaß, wir haben mal ein Musikwochenende gemacht in Dillenburg und dann habe ich angesagt, dass wir jetzt ein Stück eines ostdeutschen Komponisten hören werden. Und da haben sie alle schon gelacht, weil sie dachten, es kommt irgendwas Schräges, Modernes, aber es war natürlich von Georg Friedrich Händel. Danke. Ach, sogar noch die Folgeseite wird angezeigt. Seine Eltern waren Hans und Margarete. Er hatte wahrscheinlich 9 Geschwister, das weiß man nicht ganz genau. Auf jeder Seite habe ich rechts ein Zitat von ihm aufgeschrieben. Und zu Jugend und Kindern schreibt er, die Jugend soll nicht traurig sein, sondern heiter und fröhlich. Junge Menschen sollen voll Frohsinn sein. Martin Luther war ja sehr originell, auch in seiner Ausdrucksweise. Und viele Sachen sind so genial, dass man eigentlich mal so ein kleines Büchlein nett gestaltet mit guten Luther-Zitaten ausbringen könnte. Das ist die Rückseite seines Geburtshauses. Es ist überhaupt mal eine Idee für Jugendliche. Ich habe jetzt schon mal gehört, ihr habt so einen Reisedrang und die Ehen fahren nach Spanien, die anderen nach Serbien. Ihr könnt ja auch mal als Jugend einen Minibus mieten und dann macht ihr mal eine Reformationsfahrt durch Deutschland. Ihr fahrt nach Eisenach, ihr fahrt nach Eisleben, ihr fahrt nach Wittenberg. Da habt ihr das Wesentliche abgedeckt. Und dann nehmt ihr euch einen Bruder mit, der euch zu jedem Punkt dort einen Mini-Vortrag hält, ihr euch über die theologischen Sachen informiert. Das ist doch ein Reichtum. Ihr lebt in diesem Land, wo so viel passiert ist. Also ich weiß gar nicht, wie ich euch das noch schmackhaft machen soll. Zitat ist einfach genial. Die Welt hat nicht einen solchen Ekel an mir, als mein Ekel an dieser Welt ist. Luther. Kann nur von ihm kommen. Man kann es heute irgendwie sehr gut verstehen. Das ist die Diele seines Geburtshauses. Über Singen sagt er, Singen ist eine edle Kunst und Übung. Ich hätte es jetzt umgedreht, besser ist man übt vorher, aber er hat es halt so gesagt. Wahrscheinlich sah er so aus. Er wuchs dann in Mansfeld auf. Mansfeld ist das ein Bergbaugebiet in der Nähe von Eisleben. Dort hat man Kalisalz abgebaut. Von 1583 bis 1501, also mit 18 beginnt er sein Studium in Erfurt, tritt 1505 in ein Kloster ein. Das ist wohl ziemlich gut bezeugt, dass das aufgrund einer Erfahrung war, wo er ein Gewitter, seine sogenannte Gewittererfahrung hatte. Er kommt in ein sehr starkes Gewitter, die Blitze schlagen ein und er hat gesagt, wenn er das überlebt, dann will er ins Kloster gehen und sich Gott weihen. Und man muss schon mal sehr erstaunt sein, dass er das dann wirklich umgesetzt hat. Also wir haben ja auch schon mal öfters so mentale Blitzschläge und da geloben wir auch einiges, aber das Wenigste setzen wir dann um. Luther hat das gemacht. Im Rahmen seines Studiums wird er nach Wittenberg geschickt. Dort in Wittenberg hat er einen sehr beeindruckenden und guten geistlichen Vater, der ihn auch auf interessante Gedanken bringt. Er kommt dann wieder zurück nach Erfurt. Er unternimmt 1511 eine Romreise, wo er wirklich die Treppen auf den Knien nach oben kriecht und einfach die ganze Zeit ringt mit Gott, bei Gott angenommen zu werden. Er wollte mit Gott versöhnt werden und er war sich ganz klar, so wie alle seine Zeitgenossen, ich muss dafür eine Leistung bringen. Und das Erbärmliche ist, ich werde nie wissen, ob ich es geschafft habe. Ich bringe alle diese Übungen, ich krieche diese Treppen hoch und ich hoffe die ganze Zeit, Gott gnädig zu stimmen. Aber ich weiß nicht, was Gott macht. Und Luther war ein Mensch, der offenbar seine Seele wirklich, also er hat das ganz oft ausgedrückt, wie er darunter gelitten hat. Er hat auch die Angriffe des Teufels wirklich als sehr buchstäblich empfunden. Er hat in seinem Zimmer gerufen und geschrien, er soll endlich gehen. Das war Luther. Und eigentlich muss man jetzt viel mehr zu der Vorgeschichte sagen, weil dann die Befreiung, man weiß nicht genau, wann die war, man nennt das die sogenannte reformatorische Wende. Er hat also in den Jahren 1515 und 1516 die Aufgabe gehabt, also praktisch an der Universität in Wittenberg Seminare zu halten. Er hatte noch so seinen Prof vor sich, aber er sollte die Bibel auslegen. Und er sollte sie lesen und er sollte sie auslegen. Und bevor er das tut, hat er das selbst studiert. Und es, ach so, erstmal das herrliche Zitat, das ist ziemlich bekannt, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Also es gilt für jeden Predigtdienst. Ja? Tritt fest auf, mach's Maul auf und hör bald auf. Er ist dann 1514 wieder in Wittenberg zurück, beginnt seine Lehrtätigkeit. Und das, was ihn kennzeichnet und was dann später auch ihm sehr zunutze kommt, ist, dass er offenbar ein sehr disziplinierter Mann war. Anders kann man sich nicht erklären, wie er später sein Arbeitspensum geschafft hat. Und ich wünsche uns, dass wir als Nachfolger Christi das, den Ausdruck Disziplin in unserem Leben nicht ganz vergessen. Also wir haben ja kaum Druck, wir als junge Leute. Also jetzt mal so die Studenten, ihr habt euer BAföG, ihr friert nicht, ihr müsst nicht für irgendwas arbeiten. Es geht uns relativ gut. Und wenn wir wenig Druck haben, dann besteht die Gefahr, dass wir so leicht vergammeln. So schon mal Rost ansetzen oder dass wir nicht mehr so frisch sind, dass wir unsere Ressourcen nicht nutzen. Und in der Kirchengeschichte war es fast ausnahmslos so, dass Gott Leute benutzt, die zwischen 20 und 30 sind. Also wenn du über 30 bist, da fängst du an mit dem Kopf zu wackeln, da ist sowieso alles vorbei. Aber zwischen 20 und 30, das ist eine Zeit, wo du so unglaubliche Kräfte freisetzen kannst und die möchte ja Gott gerne nutzen. Also die Erstlingsgabe sollte Gott dargebracht werden. Und Malachi schreibt später, mit deinem lahmen Schaf, was da hinkt und dermaßen schielt, dass es überhaupt nicht gerade zur Tür reingehen kann, da kannst du zu Hause bleiben, das kannst du mal deinem Statthalter darbringen. Und ich habe oft den Eindruck, wo ich früher so in Gemeinden war, dass man gesagt hat, also bis 65 musst du richtig Kohle machen, ja, da gibt es Karriere bis zum bitteren Ende und dann weihen wir uns dem Bibelstudium. Das kannst du vergessen, mit 66 Jahren, wenn du da anfängst, Bibel zu studieren, da kommt nichts mehr zusammen. Da kommt die Frühdemenz und die Altersdemenz und alles Mögliche, aber da geht nichts mehr. Und Gott sagt, das will ich auch überhaupt nicht. Und Luther hat das irgendwie verstanden. Luther muss in seiner Jugend eine dermaßen Disziplin gehabt haben, auch durch sein Klosterleben, dass der sich wirklich, also er hat sich ja oft auch kasteit, die haben sich ja selbst Schmerzen zugefügt, damit sie nicht einschlafen. Das ist jetzt auch wirklich andersrum. Also irgendwie fasziniert mich der Mensch. Das muss ein Energiebündel gewesen sein, gestreckte Länge, vielleicht 1,55. Also es war eine besondere Persönlichkeit. Später sagt er über das, was er getan hat als Lebenswerk, die Bibel zu übersetzen, da schreibt er in seinen Schriften so einen intelligenten Satz. Wirklich übersetzen heißt, etwas, das in einer anderen Sprache gesprochen ist, seiner Sprache anpassen. Also Luther hat Maßstäbe gesetzt, was eine gute Übersetzungstätigkeit angeht. Und wie kann man sich denn erklären, dass eine Übersetzung, die vor 500 Jahren getätigt wurde, heute noch unangefochten an der Spitze der deutschen Bibelübersetzung steht? Es ist doch einfach genial. Luther hat durch seine Bibelübersetzung Ausdrücke in der deutschen Sprache geprägt und überhaupt geschaffen, die bis heute gelebt haben. Und wenn man schon mal in die Lutherbibel reinguckt, dann trifft man auf sehr genial übersetzte Ausdrücke. Man hat oft seine Freude daran. Nachdem Luther mit Eingeweihten über seine Entdeckung gesprochen hat, und jetzt müssen wir die Bibel aufschlagen oder dürfen, müssen. Und ich möchte euch gerne den Vers vorlesen, der Luther zu seiner reformatorischen Wende gebracht hat. Er liest den Lutherbrief. Und das möchte ich nochmal betonen, das ist mir auch bei der Vorbereitung nochmal deutlich geworden. Luther wird überzeugt von dem, was er herausfindet, allein durch das Lesen der Heiligen Schrift. Ist das nicht genial, wie Gott Leute führt? Die Bibel ist ein lebendiges Buch. Und ich habe inzwischen viele Menschen kennengelernt, die haben mir gesagt, ich habe mich bekehrt allein durch das Lesen der Heiligen Schrift. Und wenn ich sowas höre, dann kriege ich immer so einen Schauer über den Rücken, ja, und denke ich immer, was ist das großartig? Es gibt zwei Sorten von Büchern, es gibt Lebendige und es gibt Tote. Und dort hinten liegen die Toten und hier liegt das Lebendige. Also abgesehen von den Schlachterbibeln, die hinten noch liegen.
Du hast gerade gesagt, den Lutherbrief. Welcher ist das?
Römerbrief. Aber das wollte ich eben vorher sagen, weil wenn wir jetzt diesen Vers lesen, es ist wirklich ziemlich zweifelsfrei überliefert, dass Luther die Bibel liest. Und er liest sie immer wieder. Und er kommt an diese Stelle. Und Gott schenkt ihm durch seinen Geist Licht, dass er genau das meint, was er geschrieben hat. Und das ist für mich so hervorragend, dass Gott ihm wirklich die Augen öffnet. Und er liest Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Jetzt kommt der Vers. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und als Luther diesen Vers gelesen hat, ist er das erste Mal zu seinem Vater, Doktorvater gegangen, nach Wittenberg, und er hat ihm das alles gesagt. Und der konnte ihm in der Sache folgen. Aber er hat Angst gehabt vor den Folgen. Und er hat gesagt, Luther, glaube das für dich und lehre das andere weiter. Und das ist ja ein weiterer Punkt, wenn man zu einer Überzeugung kommt in der Schrift, halten uns so viele Dinge davon ab, es wirklich zu tun. Wir können Angst haben vor unseren Verwandten, wir können Angst haben vor unserer Gemeinde, wir können Angst haben vor unserer öffentlichen Wahrnehmungen. Wir haben so viele Ängste und wir tun es nicht. Und genau in dieser Welt hat sich Luther befunden. Und das, was man ihm zugute halten muss, ist, dass er wirklich ein Haudegen war. Und er hat gesagt, wenn das die Wahrheit ist, schau dir meine Knie an. Die letzten Krusten sind noch nicht ab vom letzten Kriechen. Das ist mir doch ein Anliegen. Ich will doch wirklich wissen, wie ich bei Gott angenommen werde. Und jetzt liest er plötzlich in Römer 1, Vers 17, er wird durch Glauben gerechtfertigt. Und da sagt er, okay, die Hand darauf, ich werde das annehmen. Und dann wurde ihm schlagartig klar, in welch einer Kirche er sich bewegt. Er hatte ja damals den Kontakt mit dem Tetzel, der da die Ablassbriefe verkauft hat. Und wo wirklich die Kirche die Menschen auch betrogen, geknechtet, gequält hat, und er hat es als Lüge empfunden. Und sein erster Versuch, nämlich 1517, seine Thesen dort an die Schlosskirche anzubringen, war ja doch eine Korrektur. Es war eine Verbesserung der Kirche. Er wollte ja nicht, jedenfalls nicht zu dieser Zeit, die Kirche insgesamt in Frage stellen. Also, das kann man sich merken, wird nächstes Jahr gefeiert. Und alle Vorbereitungen für diese Feier, die sind so übel, dass einem schlecht wird. Deswegen meine ich, man muss da auch mal was Gutes dagegen setzen. Vielleicht organisieren wir mal eine schöne Busreise in den Osten. 1517 wahrscheinlich schon im September geschrieben und am 31.10. am Portal der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen. Ein anderer schreibt über Luther. Luthers Glaube an das Geschriebene war unendlich. Den Papst verwarf er, weil er in der Bibel nicht vorkam. Die Mönche und Nonnen eben deshalb. Den Kaiser aber und die Obrigkeit und den Krieg nicht, denn sie standen drin. Und dann sagt dieser Mann, der hat es also vor 30 Jahren geschrieben, kann man sich einen abergläubischeren Textfetischismus oder, wenn man will, eine liebevollere Hingabe denken? Und ich finde, der Ausdruck spricht Bände. Der moderne Theologe unserer Zeit, Frechheit, wieder da, dem fällt nichts anderes ein, wenn er an Luthers Liebe zur Schrift, wenn er davon liest, dann kommt er zuerst auf den Gedanken, es ist doch eigentlich ein abergläubischer Textfetischismus. Das ist also das Letzte, was sich ein Mensch anhängen lässt. Aber er schreibt dann wenigstens noch, vielleicht war es ja auch eine liebevolle Hingabe an die Bibel. Und das war es natürlich zweifelsohne, was wir bei Luther finden. Es kommt der Reichstag in Worms. Also erstmal wird Luther am 3.1.1521 aus der Kirche exkommuniziert, weil er nicht bereit ist, seine Schriften zurückzunehmen. Am 17.04. ist der Reichstag in Worms, da fehlt ein I. Der ist eigentlich bestens bekannt, wie er da vor den Fürsten steht und wie er als Vergleichsmaßstab die ganze Zeit verlangt, dass die Bibel reden muss. Er sagt, die Bibel muss entscheiden. Entweder ihr überführt mich anhand der Bibel davon, dass meine Schriften falsch sind, sonst nehme ich sie nicht zurück. Und diese Zeit damals, die war ja durchaus so, dass da überhaupt nicht klar war, ob der Luther Worms verlässt und wie Luther Worms verlässt. Also einer, der so ähnlich gedacht hat wie Luther, das war Jan Hus, und der hat genau 100 Jahre vorher gelebt, der ist verbrannt worden. Und auch während Luther gelebt hat, haben ständig die Scheiterhaufen gebrannt. Also es war dort nicht ein Disput, den man in warmen Sesseln ausgetragen hat, sondern das war ein Disput, den man zwischen heißen Scheiterhäufern ausgetragen hat. Und Luthers Mut angesichts der Folgen, die seine Worte haben könnten, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Jetzt kann man den sächsischen Kurfürsten verstehen, die Sachsen haben auch ihre guten Seiten. Der hat dafür gesorgt, dass der Luther auf der Heimfahrt von Worms zurück organisiert entführt wird. Also ich finde, diese Fürsten waren auch echte Schlitzohren. Er konnte ihn nicht offiziell in sein Haus nehmen, das wäre verboten gewesen, das hätte man ihm auch angehängt. Also hat er organisieren lassen, dass der Luther auf der Heimfahrt im Wald fingiert überfallen wird und auf eine Burg verschleppt wird und dort einfach eingesperrt wird. Und da sieht man irgendwie, also was der sich dabei gedacht hat, der sächsische Kurfürst, das weiß ich nicht, er hat ja Luther irgendwie geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr den Luther-Film mal gesehen habt, da wird ja der Kurfürst gespielt von diesem, wie heißt der, Peter Ustinov. Es ist einfach schauspielerisch ein Genuss, den Mann zu sehen und dann diesen sächsischen Kurfürst, wie er ganz aufgeregt ist, wo Luther ihm die erste Bibel übergibt. Eigentlich darf er sie nicht anfassen, aber er will sie doch anfassen. Der Mann ist auch völlig zerrissen. Aber ein Ausdruck seiner Zerrissenheit ist, er entführt den Luther, er bringt ihn auf die Wartburg. Und da könnte man denken, das ist alles menschliches Geplänkel, oder? Das muss doch nicht erwähnt werden. Aber Gott benutzt diese ganzen Dinge dafür, dass der Luther, eingesperrt als Junker Jörg auf der Wartburg, dort Zeit hat, die Bibel zu übersetzen. Und jetzt müsste man eigentlich eine ganze Stunde euch mal die Geschichte erzählen, wie das passiert ist, dass Luther viereinhalb Monate hat er gebraucht, um das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche zu übersetzen. Das ist nicht nachvollziehbar. Das ist so phänomenal, wenn ihr mal über die Geschichte der NGÜ nachdenkt. Wie lange ist das Projekt schon unterwegs? Jahre, Jahrzehnte brauchen wir mit 1000 technischen Hilfsmitteln und wir kriegen unsere Arbeit nicht fertig. Luther hatte keinen Laptop, überhaupt nichts. In schöner Regelmäßigkeit erschien der Teufel in seiner Übersetzungskammer, jedenfalls in seiner Vorstellungswelt. Das mit dem Tintenfass ist natürlich eine Ente. Aber dass er Anfeindungen hatte, dass er unter den schwierigsten Umständen, die man sich vorstellen konnte, dort arbeiten musste. Und dass er dann in 4,5 Monaten eine Bibel übersetzt, die in so einer Qualität herauskommt. Und er beschreibt in diesem Buch, wo ist mein Buch? Ja, er beschreibt in diesem Buch die Qualen der Übersetzung, wie er über Versen gebrütet hat und wie er nicht wusste, wie er sagen soll. Und er hat sich ja dann verkleidet als so ein Bauer und ist immer wieder auf den Marktplatz gegangen und hat gehört, wie die Leute reden. Er sagt, ich muss ein Buch übersetzen, was die Leute verstehen, auf der Straße. Mach das mal. Und er hat keine Vorlage. Also die deutschen Übersetzungen, die es gab, die waren überhaupt nicht verbreitet bekannt. Und so viel kam in dieser Zeit zusammen. Erstmal hat Erasmus von Rotterdam genau in der Zeit gelebt und der hat überhaupt ein griechisches Neues Testament veröffentlicht. Und das hat man Luther zugespielt. Zum Zweiten kam Gutenberg auf den Plan. Genau in dieser Zeit wird die Buchdruckerkunst erfunden. Und Gott bringt alle Dinge zusammen, damit auf einmal die Bibel verbreitet wird. Und ihr versteht mich jetzt bitte richtig. Ja, ich bin kein Lutheraner oder was weiß ich auch immer. Aber wenn wir auf Menschen treffen in der Geschichte und wir lesen ihre Geschichte und sie ist außergewöhnlich, dann kann ich doch heute noch auf die Knie gehen und sagen, Herr, hab vielen Dank, dass es solche Leute gab in der Geschichte meines Volkes, die so etwas getan haben. Ach, denkt nicht, wie groß ihr werdet. Das wird sich finden, wenn ihr klein geworden seid. Das ist ein genialer Vers, oder? Das könnte man sich an den Spiegel klemmen. Ach, denkt nicht, wie groß ihr werdet. Das wird sich finden, wenn ihr klein geworden seid. Also auch Luther kann man irgendwie in den Arm nehmen, manchmal. Das ist der Speisesaal, das sah schon recht mondän aus. Also ich habe mich geirrt, Luther übersetzt in 12 Wochen das Neue Testament in die deutsche Sprache. Da ist man sich nicht ganz einig, es geht also von 12 bis 15 Wochen. Gearbeitet hat er im Herbst, auch eine ungünstige Jahreszeit, weil es war einfach saukalt in der Wartburg. Später schreibt er, Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Und Luther war wirklich nicht frei von Anfechtungen. Das war seine Studierstube, eigentlich noch sehr gut erhalten. Also ich finde, man muss einfach mal drinnen gestanden haben, oder? Bis 1534 übersetzt Luther mit Helfern dann die gesamte Bibel, ein Meilenstein in der deutschen Geschichte. Später sagt er, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Bei der Übersetzung des Alten Testaments muss man dazu sagen, dass das nicht sein Werk alleine war. Er hat dann einen ganzen Stab gehabt von Leuten, er hat Sachen delegiert. Er hat einen sehr, sehr guten Freund gehabt, das war Philipp Melanchthon. Und der war ihm auch in der Sache eine große Hilfe. Und er war ein unendlich wertvolles Korrektiv. Wo Luther nicht war. In Augsburg 1530 hatte man Angst, wenn man Luther mitnimmt, dass man ihn dort entführen würde. Und aus Sicherheitsgründen hatte man ihn dann zu Hause geparkt, aber er schreibt fleißig an seinen Freund Philipp Melanchthon. Diese Briefe sind überliefert und ich werde euch einen Brief vorlesen, den er geschrieben hat an Melanchthon. Also es gibt hier eine Menge Briefe, die er hat fast jeden Tag geschrieben in der Zeit. Und diese Briefe sind irgendwie sehr, sehr herzerfrischend. Er schreibt über den Glauben, sehr originell. Ich habe dich getröstet in meinem letzten Brief, der dich hoffentlich nicht tötete. Also kann man sich vorstellen, wie die Briefe so geschrieben waren. Sondern lebendig machte. Was kann ich sonst tun? Das Ende und der Ausgang der Sache martert dich, weil du es nicht fassen kannst. Aber wenn du es fassen könntest, wollte ich mit dieser Sache nichts zu schaffen haben. Geschweige denn ihr Führer sein. Gott hat sie an einen gemeinen Ort gestellt, den du weder in deiner Rhetorik noch in deiner Philosophie findest. Der heißt nämlich Glaube. An diesen Ort ist alles gestellt, was unsichtbar und nicht augenscheinlich ist. Versucht jemand, wie du es tust, diese Dinge sichtbar, augenscheinlich, begreifbar zu machen, der wird Sorgen und Tränen als Lohn seiner Mühe davontragen. Wie es nunmehr dir, unserem gemeinsamen Widerspruch zum Trotze, geht. Der Herr hat verheißen, dass er im Dunkel wohne und Finsternis hat er zu seiner Hülle gemacht. Wer will, mache es anders. Hätte Mose das Ende begreifen wollen, wie er dem Heer Pharaos entgehen könnte? Israel wäre vielleicht bis heute noch in Ägypten. Der Herr mehre dir und uns allen den Glauben. Was kann uns denn der Satan samt der ganzen Welt antun, wenn wir den Glauben haben? Haben wir aber selbst keinen Glauben, warum trösten wir uns nicht wenigstens mit fremdem Glauben? Später schreibt er dann einen Absatz, der irgendwie deutlich macht, wie er um den Philipp gerungen hat. Also der Philipp Melanchthon, der war immer in der Gefahr, diesen Leuten dort nachzugeben. Der wollte einen Kompromiss machen und alles Mögliche. Na, was lese ich euch jetzt vor? Es ist alles so herrlich. Ich lese euch mal einen Absatz vor. Doch ich schreibe das umsonst. Also er hat die ganze Zeit an den Philipp jetzt geschrieben, er soll doch mal auf ihn hören, er soll endlich mutig sein, er soll zu seiner Überzeugung stehen. Und dann wird er sarkastisch und schreibt Folgendes. Doch ich schreibe das umsonst, da du ja diese Dinge nach eurer Philosophie mit der Vernunft regieren willst. Das heißt, du fährst, wie jener sagte, fort bei klarem Verstand verrückt zu sein und bringst dich selbst um und willst einfach nicht sehen, dass diese Sache, die nicht in deine Hand und deinen Rat gelegt ist, auch ohne deine Sorge getrieben sein will. Und Christus wolle verhüten, dass sie in deinen Rat oder in deine Hand gelange, was du doch so hartnäckig haben möchtest. Dann werden wir freilich sauber und mit einem Schlag verloren sein. Trachte nicht nach dem, was höher ist als du. Wer nach hohem Stand trachtet, wird erdrückt von der Ehre. Oder wie der hebräische Text sagt, wer schwere Dinge sucht, dem wird's zu schwer. Das meint dich. Der Herr Jesus bewahre dich, dass dein Glaube nicht abnehme, sondern wachse und überwinde. Ich bete für dich, habe es getan und will es tun. Und ich zweifle nicht, dass ich erhört bin. Denn ich fühle dieses Amen in meinem Herzen. Jetzt kommt ein schöner Satz. Geschieht nicht, was wir wollen, so geschieht doch etwas Besseres. Denn wir warten auf das kommende Reich, wenn alles in der Welt versagt haben wird. Dein Martin Luther. Also aus dem Brief wird irgendwie deutlich, wie er um seinen Bruder immer gekämpft hat, wie er sehr angespornt hat, die Leute im Glauben zu leben. Und das hängt damit zusammen, dass Luther Römer 1, Vers 17 gelesen hat und dass dieser Vers wirklich sein Leben umgekrempelt hat. Und er sagt, wenn ich durch Glauben gerettet bin, was hält mich dann davon ab, im Glauben zu leben? Oder? Also wenn der Glaube mich rettet, dann ist es doch nur natürlich, dass ich auch im Glauben lebe. Am Ende kommt der Tod. Bevor er starb, heiratete er, das sei ihm noch gegönnt. 1525 heiratet er Katharina von Bora. Also wenn ihr noch einen Tag mehr frei nehmt bei eurer Osttour, dann könnt ihr gerne mit nach Grimma kommen. Das ist eine Stadt bei Leipzig. Dort gibt es ein Kloster Nimschen. Das ist heute ein Hotel und ein Wallfahrtsort. Und dort hat jedenfalls die Katharina von Bora in einem Kloster gelebt. Sie flüchtet aus dem Kloster, lernt Martin Luther kennen. Und ich weiß jetzt nicht so richtig, wer wen geheiratet hat. Sie war auch sehr aggressiv in ihrer Partnerwahl. Jedenfalls haben sie alle beide geheiratet. Sie bekamen dann 6 Kinder. Der älteste hieß Johannes und bekannt sind seine Briefe an Hänschen. Bekannt ist die Gastfreundschaft dieser Familie. Die Frau hat dann wirklich Grandioses geleistet. Bekannt sind seine Tischreden. Er sagt einmal anlässlich einer Tischrede, unter dem Papsttum sind wir allen Irrlehren ausgesetzt gewesen. Der Grund ist, weil wir ohne den Glauben waren. Der Glaube aber ist wie der Mittelpunkt des Kreises. Und das hat ihn die ganze Zeit so fasziniert, dass er sagte, ich stehe irgendwie drauf. Das ist der Glaube. Und ich glaube an Gott und wenn ich glaube, werde ich gerechtfertigt. Und es gibt keinen, der mir diesen Glauben nehmen kann. Ich werde mich dagegen wehren. Der Kreis schließt sich wieder in Eisleben, dort ist er geboren, dort ist er auch gestorben. Gestorben mehr durch Zufall, er kommt dahin, weil er einigen Fürsten in Mansfeld helfen möchte, einen Streit zu schlichten, aber er wird dort so krank, dass er am 18. Februar 1546 stirbt. Später sagt er, der Glaube, nee, nicht später, natürlich vorher, der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Christus. Und alles, was er so von sich gibt an Sätzen, ich finde, die sind erlebt, die sind durchdacht. Das ist nicht so ein hohles Gesülze, was man heute oft so hört, sondern er hat das wirklich gelebt. Der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Christus. Das sind doch irgendwie Sätze mit Gewicht. Auch das ist von ihm. Wie käme denn ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen sollte? Herzliche Grüße an die evangelische Kirche in Deutschland. Wie käme denn ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen nennen sollte? Er hat sich immer dagegen gewehrt. Er hat sich dagegen gewehrt, dass er zu einer Figur wird, die über ihren Tod hinaus eine besondere Bedeutung bekommt. Und heute bekomme ich wieder Briefe von Lutheranern, von reformatorischen Lutheranern. Und auch wir sind nicht frei davon, uns nach irgendwelchen Namen genannt zu haben, zu nennen. Wie befreiend ist es, wenn Gott mal diesen ganzen Nebel wegnimmt von uns und wir diesen Ausspruch von Luther beherzigen: wahrer Glaube ist ein steter und was für einer? Unverwandter Blick auf Christus. Also entweder Christus ist unser Leben oder wir sind tot. So einfach ist das. Wo steht dieses Denkmal? Das ist keine Frage, die mit zum Zettel gehört, aber damit ihr so ein bisschen wisst, wie es in Deutschland aussieht. Eisleben, Wittenberg, Prenzlau oder Erfurt? Was würdet ihr denken? Das habe ich natürlich nicht umsonst dahin gemacht. Vielleicht kennen viele von euch gar nicht den Ort Prenzlau. Der ist bei uns in der Nähe. Und da steht ein wunderbares Lutherdenkmal. Prenzlau ist die Hauptstadt der Uckermark. Also wenn ihr noch einen Tag mehr Zeit habt, dann kommt ihr noch mit hoch zu uns. Weitere Zitate. Die Schrift ist ein unermesslich großer Wald von fruchttragenden Obstbäumen, aber es ist kein Baum darin, den ich nicht mit der Hand geschüttelt hätte. Also Luther hatte wirklich eine sehr plastische Ausdrucksform. Was kann uns der Satan samt der ganzen Welt antun, wenn wir den Glauben haben? Was können wir von ihm lernen? Absolutes Vertrauen zur Schrift. Ich wünsche mir das manchmal. Ich wünsche mir wirklich, ich lese die Bibel und ich mache mal so eine Entdeckung und ich habe dann den Mut, dazu zu stehen. Und wir haben gerade von Peter nochmal so ein Vers gehört wie Matthäus 6, Vers 33. Darf ich euch mal eine aggressive Frage stellen? Warum weigern wir uns dauerhaft, diesem Vers zu glauben? Wir dürfen uns auch nicht die Taschen voll lügen. Wir sind nicht so fromm, wie wir denken. Wir sind schon gar nicht bibeltreu. Das sind wir einfach nicht. Ich könnte euch sofort 10 Verse aufzählen, die wir einfach ignorieren, weil wir sie nicht wahrhaben wollen. Und Matthäus 6, Vers 33 ist so ein Vers. Er ist für mich eine Herausforderung, er ist für euch auch eine. Aber es wird uns erst wirklich gut gehen, wenn wir uns diesen Versen beugen und wenn wir Gott sagen, du hast recht. Und nicht nur das sagen, sondern eben das auch leben. Ich habe noch ein Zitat von ihm gefunden, was wirklich auch sehr herzerfrischend ist. Er schreibt in seiner Lehre: Hier lasst uns zusehen, also er predigt in Wittenberg vor seiner Gemeinde und er hat seine Gemeinde mal zusammengestaucht. Vorsicht, Freunde, dass aus Wittenberg kein Kapernaum werde. Ich sehe wohl, dass ihr viel von der Lehre zu reden wisst, die euch gepredigt worden ist, vom Glauben und von der Liebe. Das ist kein Wunder, kann doch fast sogar ein Esel eine vorgesungene Lektion nachsingen. Solltet ihr dann nicht die Lehre oder die Wörtlichkeit nachreden und lehren können? So auch ein Kompliment an die Gemeinde. Also, liebe Freunde, das Reich Gottes, das wir sind, steht nicht in der Rede oder in Worten, sondern in der Tat, in den Werken und in der Ausübung. Gott will doch keine Zuhörer oder Nachredner haben, sondern Nachfolger und Täter, und zwar in dem Glauben durch die Liebe. Keine Nachredner, sondern Nachfolger. Luther hat schon sehr deutlich geredet. Er hatte ein absolutes Vertrauen zur Schrift. Dann das Zweite, was ihn irgendwie auszeichnet, ist Ringen um die Wahrheit. Ich glaube, dass uns das nicht erspart bleibt. Du kannst jetzt sämtliche Kommentare dir reinziehen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber was Gott bei uns fördern möchte, ist, dass wir uns auch mal selbst diese Arbeit machen und eine Bibelstelle erarbeiten und studieren und darum ringen, dieses Wort zu verstehen. Und ich glaube, dass man das nicht allein durch Lesen von irgendwelchen Kommentaren machen kann. Die sind hilfreich, überhaupt keine Frage. Und ich bin froh über jeden guten Kommentar, den es gibt. Aber das kann alles nur ein Ansporn sein, dass wir trotzdem mit der Schrift irgendwie interagieren. Also dass wir mit ihr reden, dass wir Fragen an die Bibel stellen. Und dass wir Gott auch mal fragen, ich habe jetzt dein Wort gelesen, wie meinst du das denn eigentlich? Wie soll ich das verstehen? Das Dritte, was man von ihm lernen kann, ist die Fähigkeit, schwierige Dinge einfach auszudrücken. Wir lernen ja eigentlich in der Schule und an der Uni, dass wir möglichst gestelzt und kompliziert uns ausdrücken, mit vielen Fremdwörtern. Das lässt uns intelligent erscheinen. Aber das ist natürlich dumm. Sondern wenn wir predigen, auch in der Gemeinde, sollten wir eigentlich so predigen, dass die Kinder alles verstehen. Denn wenn die Kinder alles verstehen, verstehen es die Erwachsenen plötzlich auch. Und das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt. Und ich finde es immer ganz traurig, wenn ich in eine Gemeinde komme und dann heißt es, zweite Stunde, die Kinder gehen jetzt alle in die Kinderstunde. Und ich sage, hallo, Freunde, meine besten Zuhörer, alle weg. Also Kinder gehören in die Gemeinde. Und der, der predigt, der hat einfach das Vorrecht, bevor er anfängt zu predigen, mal kurz nach oben zu gucken und zu schauen, wer sitzt denn eigentlich da? Und wenn da Kinder sitzen, dann sag doch mal was für die Kinder. Die haben doch ein Recht, etwas zu verstehen. Erzähl ihnen eine Geschichte, erkläre ihnen ganz einfach eine Sache aus der Bibel. Und du wirst sicher sein, die Erwachsenen schlafen während dieser Zeit nicht ein. Die freuen sich vor allen Dingen auf diesen Teil. Das ist das, was wir tun sollten, was wir lernen müssen. Eine Fähigkeit, schwierige Dinge einfach auszudrücken. Und was er nicht hatte, war wirklich Menschenfurcht. Jedenfalls wird es kaum berichtet. Er hatte keine Furcht vor dem Kaiser. Er steht dort. Und man hätte ihn im nächsten Moment verbrennen können und er hätte sich nicht wehren können dagegen. Und er hat einfach gesagt, nein. Also wenn jemand in seiner Zeit unter seinen Bedingungen aufrecht gestanden hat, dann war es wirklich Martin Luther. Was bedauern wir? Um das mal so ein bisschen ausgewogen darzustellen. Jede Persönlichkeit hat ihre Stärken und hat ihre Schwächen. Das habt ihr sicherlich schon gemerkt, ja? Also wenn ihr irgendwo Stärken habt, dann habt ihr auch irgendwo Schwächen. Wir haben alle so Macken. Und Leute, die Alpha-Tiere sind, so wie Luther, die haben oft die Schwäche, dass sie in ihrem Kampf zu weit gehen. Und es gibt eine Begebenheit in seinem Leben, die ihm nicht zur Ehre gereicht ist. Und das war ein Disput, den er mit den Schweizer Reformatoren hatte, vor allen Dingen mit Zwingli, wo sie sich über eine Sache gestritten haben, ob denn nun das Brot oder damals die Oblate oder was auch immer in dem Moment sich wirklich in den Leib des Herrn verwandelt, wenn sie gegessen wird oder nicht. Und Luther hat einfach diesen Vers genommen und hat gesagt, bitte, da steht, das ist mein Leib. Aber die besseren Argumente waren eigentlich bei Zwingli. Und sie sind sich nicht einig geworden. Und der Zwingli, der Disput ist wörtlich niedergeschrieben in diesem Buch. Es zerreißt einem das Herz, wenn man diese beiden Männer sieht. Und immer alles Nette geht eigentlich von Zwingli aus. Er sagt, Martin, wenn wir uns jetzt darüber nicht einig werden, können wir nicht irgendwo uns mal wieder treffen? Können wir nicht im Gespräch bleiben? Und am Ende stehen sie auf und dann reicht Zwingli Luther die Hand und Luther steht und sagt, nein, ich werde dir nicht die Hand geben. Und so sind die beiden Männer auseinandergegangen und sie haben sich nie wieder gesehen. Und das ist so eine Tragik. Es gibt Schriften von Luther über die Juden, über die Türken, über alle möglichen Leute, wo er sich völlig daneben ausgelassen hat. Das ist wohl wahr. Und deswegen gehört das zu einem ausgewogenen Menschenbild dazu. Auch diese Briefe sind alle in diesem Buch vermerkt. Wenn ihr es nochmal irgendwo antiquarisch bekommt, es ist sehr zu empfehlen. Alle modernen Luther-Biografien sind oft sehr interpretativ. Also sie legen viel in ihn hinein, aber sie zitieren ihn nicht selber. Und vor allen Dingen wünsche ich mir so sehr, dass man eben an einer Biografie auch erkennt, was für eine Liebe dieser Mann zur Bibel hatte. Und dass er gerade unser Thema, Glaube, das hat ihn so beseelt, dass man das als Überschrift über sein ganzes Leben setzen könnte. Der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Christus. Das kann man wirklich von Martin Luther lernen. Ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bisschen Appetit gemacht habe, mal zur einen oder anderen Biografie zu greifen. Es gibt jetzt eine neue Biografie, oder die ist wieder neu aufgelegt von Georg Müller, als sehe er den Unsichtbaren. Das ist eine Autobiografie, wo er einfach nur aufgeschrieben hat, Tag für Tag, wie er die Treue Gottes vor allen Dingen in finanziellen Dingen erlebt hat. Dieses Buch ist so ein Dokument der Treue Gottes, weil es ist ja wirklich passiert. Und ich hatte jetzt die Woche, oder nicht die Woche, in diesem Jahr hatten wir Bootskunden, Engländer, und ich habe sie gefragt, wo sind sie her? Und sie sagten, sie kommen aus Bristol. Boah, und ich war gleich ganz begeistert. Ich sage, kennen Sie Georg Müller? Nein, nie gehört. Ich sage, wie? Sie sind aus Bristol? Haben noch nie was von Georg Müller gehört? Also ich habe die Befürchtung, dass kein Mensch mehr in Bristol Georg Müller kennt. Ja, und hier sitzen 300 Leute, die kennen alle Georg Müller. Der Mann ist vergessen, kein Mensch redet mehr über ihn. Und gut ist es, wenn es gute Bücher gibt, die so etwas aufschreiben und wo man Dinge nachlesen kann, wo man daraus lernen kann. Das sollte mal ein kleiner Exkurs sein, mal keine Bibelarbeit, jedenfalls keine direkte. Aber das ist etwas, was mein Leben auch sehr reich macht. Wenn ich solche Biografien lese, wenn ich diese Geschichten lese von früher, dann zehre ich davon. Und das wünsche ich euch auch. So, jetzt sind wir fertig. Ich möchte gerne noch auf ein Buch hinweisen. Also ich komme nicht mit dem Stapel, sondern das ist der Römerbrief von Gerdy Koning. Vielleicht eine Geschichte überhaupt zu dem Kommentar. Der Kommentar wurde geschrieben, damit Jugendliche einen Zugang zur Bibel bekommen. Ich meine, er ist leicht verständlich. Es sind meistens 2-3 Seiten, ja, wie man hier sieht, immer 2,5, 2, 3 Seiten zu einem Abschnitt von 2 bis 10 Versen. Er umschifft auch schwierige Dinge nicht und trotzdem drückt er sich, wie ich denke, so klar und so deutlich wie möglich aus. Und wir haben die Freude, dass wir jetzt fast fertig sind mit dem ganzen Neuen Testament. Wir sind, also es fehlt noch die Apostelgeschichte, dann ist alles da. Und damit ihr mal ein bisschen schnuppern könnt, haben wir ein Bibeltage-Angebot, dass dieses Buch für 5 Euro angeboten wird. Das kostet sonst 8,95. Damit ihr euch einen Eindruck verschafft von der Qualität des Kommentars. Und das sei euch sehr ans Herz gelegt. Wir freuen uns, wenn der Kommentar noch viele Freunde findet. Wir mussten das Buch jetzt nachdrucken, weil die ersten 3.000 weg waren. Das ist auch mal eine Freude für einen Verleger. Ihr seht schon, hier stehen immer Leute, die so buchbesessen sind. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Danke, dass ich 7 Minuten mehr hatte.